Hallo und herzlich willkommen zum New Management Talk. Ich freue mich, dass Raphael Gilgen wieder bei uns ist, Trendscout Future of Work, Life and Learn bei Vitra. Raphael war wieder unterwegs, dieses Mal in Saudi-Arabien. Er hat sich dort NEOM angeschaut, das ja gigantische, vielleicht sogar gigantomanische Entwicklungsprojekt in den Bergen der Wüste und am Meer im Nordwesten von Saudi-Arabien. Raphael und ich sprechen über Utopien, Zukunftsvisionen und die Frage, ob wir in Deutschland und Europa eine Stagnation des Denkens erleben und welche Gründe das haben könnte. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur New Management, und ich wünsche euch viel Spaß. Raphael, schön, dass du wieder da bist.
Gerne.
Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Du warst wieder unterwegs in unterschiedlichen Regionen dieser Welt und hast dir Innovationen und die Zukunft angeschaut, wie andere Länder, andere Völker sie sich vorstellen und bauen. Du warst konkret in Saudi-Arabien und in Japan, und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Was hast du gesehen? Was sind deine Eindrücke? Und was können wir eventuell mitnehmen und hier versuchen auch umzusetzen? Fang nochmal an. Was hat dich überhaupt nach Saudi-Arabien gebracht?
Ja, Saudi-Arabien, das waren dann die Fraunhofer, also das Fraunhofer IAO. Die haben ja unterschiedliche Initiativen. Eine neue Initiative ist die Global Future City Alliance. Diese Idee oder dieses Projekt machte sich zur Aufgabe, die Stadt der Zukunft zu verstehen, zu begreifen, zu entdecken. Auf der einen Seite kann man das ja im Reallabor machen. Deshalb ging die Reise nach Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien im Rahmen der Vision 2030, also dieses ist ein großes Transformationsprojekt des Landes, initiiert vom Kronprinzen, unter anderem eine große Region entwickelt, auf der Größe, in der Fläche von Belgien, im Nordwesten von Saudi-Arabien. Auch hier nochmal, Saudi-Arabien ist mal eben 4.400 Kilometer lang und über 2.000 Kilometer tief, hat allein am Roten Meer fast 2.400 Kilometer Küstenstreifen, unvorstellbar. Und in dieser Ecke im Nordwesten findet unter dem Begriff NEOM, man kann sagen, es vereinigen sich die wohl größten Baustellen aktuell dieser Welt in 5 unterschiedliche Teilprojekte. Und das führte uns nach Saudi-Arabien. Das heißt, also da war ich dabei, initiiert wurde das vom Fraunhofer-Institut. Und da gibt es den Dr. Alexander Rieck, der gleichzeitig auch Gründer und Partner bei LAVA ist. LAVA hat eines der Projekte in NEOM gewonnen als Masterplan Trojena. Dann gab es noch eine Agentur AP35 aus Ulm, die das dann organisiert hat. Und mit mir waren 5 deutsche Unternehmen mit am Start, die alle im Kontext der Investitionsgüter, im Kontext Bauindustrie unterwegs waren.
Wie lange wart ihr da? Also hattet ihr ausreichend Zeit, euch das alles anzugucken?
Okay, ein Land, was so groß ist, da ist ausreichend Zeit. Nee, da hast du keine ausreichend Zeit. 5 Tage sind in Singapur vielleicht ausreichend Zeit oder in einer großen Stadt. Aber ich würde mal sagen, wir hatten ein dichtes Programm. Das fing quasi sonntags an, dass wir die Vertreter vom Ministry of Investments getroffen haben. Also man stellt sich vor, dieses Ministerium für Investitionen doch hat unterschiedliche Cluster, und das Cluster Fabrication, das Cluster Real Estate, Technology, Construction, was fehlt noch, Robotics. Also die Leute haben zu uns gesprochen, die, man könnte sagen, wie eine Funktion des Staatssekretärs, haben von ihren ehrgeizigen Plänen berichtet. Und dann stellst du eins fest, so nach dem Motto, okay, die bauen da ja nicht nur ziemlich viel oder wollen, sondern die haben den Anspruch, dass sie in einem überschaubaren Zeitraum innerhalb der G8 eine wesentliche Position einnehmen außerhalb ihres existierenden Geschäftsmodells, was Öl ist. Mhm. Also alle Maßnahmen oder alles das, was sie da erfahren haben, hat ein Ziel vor Augen, dass das Land die Unabhängigkeit vom Öl erreicht. Und das mehrdimensional, also ich will nicht sagen, dass die anderen Länder in dieser Region das eindimensional gemacht haben, aber das mehrdimensional. Und was hier die treibende Kraft ist, dieser große Staatsfonds, der Public Investment Fonds, ist quasi der erste Investor in Schlüsseltechnologien, zum Beispiel mit der Maßgabe, dass dann der öffentlichen Sektor, wie Unternehmen wie Microsoft oder Amazon Web Services, vor Ort große Ansiedlungen machen mit zum Beispiel großen Hyperscalern. Mhm. Und das war mal interessant, wenn das so mal entdeckst, begreifst, hörst, so die große Ökosystemlandschaft von denen, dass sie quasi eine Sprunginnovation vorhaben. Auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite stellst du dir natürlich die Frage, wie schafft man es, so viele Bälle in der Luft zu haben?
Vor allem natürlich, indem man Unmengen an Geld zur Verfügung hat.
Ja, ist keine schlechte Grundvoraussetzung, aber du musst ja auch in einer sehr kompakten Zeit Schlüsselpositionen besetzen oder Menschen entwickeln, die eine vergleichbare Visionsfähigkeit haben, aber auch in der Lage sind, das dann zu exekutieren. Ja. Also das finde ich, also Geld hilft da natürlich, braucht man gar nicht drüber reden. Das muss man fairerweise sagen, dass natürlich das Land viele Jahre auch investiert hat in unterschiedlichen Sektoren und darüber natürlich gelernt hat. Also die fangen ja nicht bei Adam und Eva an, sondern im Rahmen ihrer Investitionen, die in andere Märkte geteilt haben oder bei großen Private Equity Buden, haben die ja Zugang zu enormem Wissen, was man nicht unterschätzen kann. Übrigens auch dazu mal, ja, wenn ein Macron einlädt zur Investorenkonferenz, wie geschehen vor 4 Wochen, in den Élysée-Palast und das Who is Who der führenden Unternehmen dieser Welt sich da die Klinke in die Hand drückt, weil sie in Frankreich investiert sein sollen, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Art, nicht nur von einer Kapital, also eines Investments, sondern im Wesentlichen ist das ja auch ein Teil einer Wissenstransformation.
Genau, da gehen wir später nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Du hast ja gesagt, die hätten da die unterschiedlichen Branches in diesem Ministerium hätten sich euch vorgestellt und auch ihre Strategie im weitesten Sinne dargelegt. Wenn Saudi-Arabien diversifizieren möchte und unabhängiger werden möchte von der Erdölproduktion, was sind denn so die 3, 4 Themenbereiche, auf die sie besonders setzen? Wahrscheinlich ist eins Städtebau und Mobilität, wenn die da 3 neue Städte hochziehen.
Jetzt gibt es ja 2 Sachen. Also das eine ist ja, wie macht man mit dem Geld, was man hat, mehr Geld? Und das andere ist, wie entwickelt man quasi in seinem eigenen Land ein starkes, veritables wirtschaftliches System? Vielleicht können wir es verlinken. Also wie investiert der saudische Staatsfonds? Da gibt es eine Quelle vom Global SWF. Und die kann man mal teilen. Dann sieht man nämlich, also ähnlich wie andere börsennotierte Aktien, Private Equity, Zinspapiere, aber dann schon 2 und 3 Immobilieninfrastruktur. So, das ist eine. Wenn du mich fragst, wo investieren die gerade das meiste Geld rein, dann ist es mit Sicherheit in den IT-Sektor. Saudi-Arabien ist als Land einer der größten Einzelkunden von diesem H100-Prozessor von Nvidia. Dem so begehrten, der Schmidhuber, der deutsche KI-Papst oder wie sagte Elon Musk, aller Anfang war Jürgen Schmidhuber, hat ja da einen Lehrstuhl übernommen an der Uni. Ich würde sagen, dass der IT-Sektor oder auch das Thema KI einer und damit auch der Bildungssektor einer der größten ist, der jetzt nichts mit dem Thema des Immobilienportfolios zu tun hat. Das zweite ist, was das Land natürlich braucht. Also wenn du physische Güter produzieren willst, dann brauchst du Häfen, also Häfen, Seehäfen und Flughäfen. Dann brauchst du Infrastruktur, Verkehr und Bahn. Und da investieren die gerade auch, ob das Schnellzugstrecken sind, ob das Flughäfen sind, ob das Seehäfen sind. Also das Zweite sind mit Sicherheit die Infrastrukturmaßnahmen, so ich das beobachten kann. Und aber auch dazu gilt zu sagen, die finanzieren das ja nicht allein. Meines Wissens sind 6 große Banken oder Fonds in den Nebenprojekten investiert. Und ich beobachte es ja, weiß gar nicht, seit wie vielen Monaten, Jahren. Vor allem Anfang des Jahres ging der Public Investment Fonds oder ging das Land auf Kapitalsuche zum Beispiel nach China. Also um halt Kapitalgeber zu gewinnen für die Ideen, die Pläne, die man hat.
Was habt ihr denn schon konkret gesehen?
Unter anderem dieses Projekt von Lava. Also Lava hat den Masterplan gemacht für eine Gebirgsregion, war mir so auch nicht bekannt. Saudi-Arabien hat bis fast 3.500 Meter hohe Gebirge. Und eine dieser Regionen im Nordwesten ist Trojena, heißt es. Projekt kann man googeln, Trojena geschrieben. Auf 60 Quadratkilometer. Ich sag mal, das Colorado von Saudi-Arabien. wo man zukünftig Urlaub machen kann. Ob dort finden die Asien Games, die Winter Games statt 2029, ob es Wintersport ist oder ob es alles von Alpin bzw. Outdoor-Sport ist in den Monaten, wenn es nicht mehr unter 0 Grad ist, ich sag mal irgendwie ab April bis irgendwie in den September, weil man hat dort ab Oktober, November stabil bis in etwa September, bis März 0 Grad. Also dort ist nicht das Problem die Temperatur, sondern also eher das Wasser, sprich der Schnee. Mhm. Aber wenn du einmal Wasser hast, könntest du Schnee machen und der bleibt da ziemlich lange, weil du so gut auch wie keine Wolkenbildung da hast. Und das war das Erste. Das heißt, was sieht man da? Also man muss sich das mal vorstellen. Doch es geht natürlich dann auch, weil das Rote Meer ist ja nicht so weit entfernt. Also geht es aber von Null ziemlich weit und lang hoch, bis auf diese 2000 oder 2500 Meter, wo wir waren. Höhenmeter, wo wir waren. Die Infrastruktur, die letzte Verteilstation, wo Trucks betankt werden können. Da stehen Schwerlasthelikopter. Dort sind dann für das ganze Thema der Baumaterialien, was man so braucht, die großen Werke, ob das Beton ist oder alles das, was Schotterkiste, was man sich so vorstellt, ja, hat was fast wie auf dem Mond. Also total surreal auf der einen Seite. Und dort konnte man dann die unterschiedlichen Gründungsarbeiten oder Aktivitäten sehen, weil innerhalb dieses Trojena-Projekts gibt es Hotel, gibt es einen See, gibt es Skirouten, die, bitte nicht falsch verstehen, in die Landschaft modelliert werden. Ja, mehr und weniger, mit mehr oder weniger Aufwand, je nachdem, wie man die Landschaft annimmt und adaptiert. Wenn das mehr interessiert, einfach mal auf Trojena draufgehen, da sieht man das mal. Also da passiert ziemlich viel. Das Zweite, was wir gesehen haben, für mich so das Spannendste, Oxagon. Oxagon wird der Produktionsstandort oder das wird, ich sag mal, die Fabrik von Saudi-Arabien werden, liegt direkt am Roten Meer, also wirklich direkt am Meer. Dort gab es schon mal einen Hafen, das ist fast die äußerste Spitze am Nordwesten, bevor es in den Golf von Aqaba reingeht. Der Hafen wird jetzt vergrößert, also der Hafen zieht um, wird vergrößert. Dort errichtet man schon die Wasserstoff. Anlagen, also wo man mit grünem Wasserstoff Energie produziert. Also dort werden jetzt die Hallen gebaut. Dort ist ein riesengroßes IT-Center schon. Und dort arbeiten bestimmt gefühlt 500 oder 600 Ingenieure an den unterschiedlichen Aufgabenstellungen in den Projektphasen. Das Meisterstück ist dann im Prinzip die Art schwimmende Fabrik oder das schwimmende Industriegebiet auf dem Meer. Hier ist der Masterplan von Bjarke Ingels. Da sieht man schon ziemlich viel. Und dann, man merkt auch dort an der Dichte der Baumaschinen, was ist, man sich so alles vorstellen kann an Erdbogen, der von rechts nach links verschoben wird. Verrückt. Von dieser Leveline, von dem alle so viel sprechen, haben wir sehr wenig gesehen. Aber meine persönliche Meinung ist jetzt hier auch, ob jetzt eine Leveline gebaut wird oder nicht und wie groß die ist, spielt für mich eigentlich nicht wirklich eine Rolle, weil die Summe der Projekte übertreffen das, was ich in der Vergangenheit mal gesehen habe an Baustellen, wo ich so war, ob das die BMW-Werke in China waren zum Beispiel, die ziemlich groß waren, oder was ich in Deutschland sehe, ob das der Bahnhof in Stuttgart ist oder man denkt nochmal damals an den Berliner Flughafen. Ja, und deshalb, man konnte von The Line sieht man nicht wirklich viel, man sieht halt die Straßen mit den Trucks, die Material rausbringen beziehungsweise andere Güter reinbringen. Man wird sehen, was da passiert.
Für alle, die es noch nicht so intensiv verfolgt haben, The Line ist was?
Boah, The Line ist eigentlich sind zwei so Doppelhochhäuser am Stück, die wie eine Linie durch diese karge Wüste gehen. Der ursprüngliche Plan war 500 Meter hoch. Die ursprüngliche Länge war ja 170 Kilometer, 200 Meter breit, über 500 Meter hoch. So.
Also ein Haus quasi.
Genau, 9 Millionen Menschen. Aber auch hier dazu. Lass uns mal hier die Geschichte anfangen. Man stellt sich vor, man ist zu Zeiten von Neuschwanstein, lebt man am Fuße der heutigen Burg, in Anführungsstrichen des Schloss, und geht da als Schmied oder Landwirt seiner Arbeit nach. Und da kommt irgendeiner um die Ecke, der dann sagt, er baut da oben ein Schloss, wo du selbst ja wahrscheinlich mit deinem Pferdekarren nicht mehr hochgehen wirst. Alles, was wir da so gesehen haben, hat für mich diese Dimension. Wo du denkst, wo auch mir ein wenig die Vorstellungskraft fehlt. Klar, du siehst super Renderings und so. So und auch, wo du denkst, boah, wie ambitioniert. Das mit Sicherheit ambitionierste Projekt von allen ist diese Line und auch das mit Sicherheit umstrittenste. Und wenn man jetzt googeln würde, findet man schon Texte darüber oder Berichte, das wird kürzer, das wird nicht mehr so hoch. Deshalb, ich habe da jetzt nicht so, da, das ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk, ja. Weil alles andere, selbst nur eins, nur Trojena oder nur Oxagon, ist mindestens so wie die Toyota Woven City. Und das ist ziemlich mächtig. Ja.
Wenn man es nur hört und wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man sieht, es hat schon so einen gigantomanischen Anstrich,
ja.
Dieses Ganze.
Ja, es hat, also, ja, und also zwei. Guter Punkt. Das eine ist das, was du sagst, sie ist gigantomanisch. Das andere ist utopisch oder Science Fiction. Und ich glaube auch, dass genau dieser bewusste andere Code, also im Sinne der Semantik, man sieht etwas und was stellt man sich vor, dieses Nicht-Fassen, dieses Wie soll das gehen, dass das auch eine Art der Idee ist und auch, ich würde mal sagen, vielleicht ist Versprechen zu viel, aber eine Art Versprechen, in eine andere Zeit zu gehen. Mhm. Also jetzt nicht das nächste Singapur zu bauen, als Beispiel.
Ja.
Oder nicht das nächste Shenzhen. Sondern den Anspruch an sich zu haben oder auch das Selbstbewusstsein, zu sagen, das tun wir jetzt. Mal wertfrei.
Jetzt hat der Kronprinz in Saudi-Arabien natürlich den Vorteil, dass er keine Bürgerinitiativen oder sonstiges fürchten muss, die sich da hinsetzen und festketten. Mhm. Anders gefragt, wenn wir mal konstatieren, dass Saudi-Arabien keine Demokratie im westlichen Sinne ist, um es vorsichtig zu formulieren, gibt es irgendetwas, was wir trotzdem annehmen können von dem, was da an Spirit, an utopischem Denken kursiert?
Ja, klar, auf jeden Fall. Es hatte übrigens auch zu dem Thema, also auch dazu gab es ja auch Berichte, übrigens auch hier würde ich empfehlen, den Podcast der MBR erschien Anfang des Jahres, Saudi-Arabien, Freund oder Feind, hat mir oder uns sehr geholfen, viele Dinge mal aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Sehr gut recherchierter Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Und unter anderem auch das Thema der Umsiedlung von Völkern, die dort wohnten. Du hast dann nur mal so eine Einwohnerdichte von 16 Menschen pro Quadratkilometer. Mhm. Da, wo ich herkomme, zwischen Köln und Aachen, dort sind, seitdem ich denken kann, Dörfer umgesiedelt worden in einer ganz anderen Einwohnerdichte. Und auch selbst einer, der noch nie in der Region war, hat spätestens letztes Jahr oder mit dem Höhepunkt der Demonstration letztes und vorletztes Jahr mitbekommen, was das heißt. Auch mal so ein anderer Blick, ne? So, was passiert eigentlich wo? Und wir haben das gemacht, um Kohle aus der Erde zu holen und dann Strom zu produzieren. So, war lange Zeit Usus. Was können wir lernen? Was mich beeindruckt oder uns beeindruckt hat, ist dieser Wille der sprunghaften Innovation. Und es gab ein Papier, da gebe ich auch den Link zu, Co-Beauftragte von der Europäischen Union. Unter anderem war da auch das IFO-Institut beschäftigt mit der Überschrift How to Escape the Middle Technology Trap. Mhm. In diesem Bericht geht es nämlich darum, also ich habe hier mal so einen Textauszug, ja? Eine Gruppe von Volkswirten aus Frankreich, Deutschland, IFO-Institut in Italien hat die Innovationspolitik der EU und die Ausrichtung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Europa kritisiert und Änderungen gefordert. Die EU verliert den Wettlauf um Innovation und gibt damit wirtschaftliches Wohlergehen sowie regulatorischen und geopolitischen Einfluss auf. Ihre völlige Abwesenheit in der Gruppe der Top 20 Tech-Unternehmen und der Top 20 Start-ups ist bedrohlich. Ja. Sie gibt zu wenig Forschung, also Geld für Forschung und Entwicklung aus und konzentriert sich auf Mid-Tech-Branchen. So, und diese Mid-Tech-Branchen, jetzt sind wir genau beim Thema, dass ich sag mal, der Innovationssprung ist ein Innovationssprung, der absehbar ist und der durch die Bank weg für uns leistbar ist, der aber in keinster Weise diese Radikalität hat. Und überleg mal auch, wie viel, also wenn bei uns die öffentliche Hand, die ist erster Investor in Subventionen. Mhm. Die ist aber nicht unbedingt erster Investor in strukturelle Maßnahmen, die echt Innovation fördern. Selbst wenn wir jetzt zum Beispiel nach Magdeburg die Chipfabrik kriegen mit 3 Milliarden, ist der Betrag natürlich für diese Art der Idee überhaupt gar nicht wettbewerbsfähig im Vergleich mit anderen großen Investitionen in Europa, geschweige denn auf der Welt. Das kann man da mitnehmen. Also auch sich mal ehrlich zu machen, dass es ohne die Finanzierung des öffentlichen Sektors, der dann Mutmacher ist für den privaten Sektor, überhaupt gar nicht geht.
Ja.
Also das war mir danach sowas von klar. Weil dann habe ich auch eins gemacht, habe dann weiter recherchiert, habe dann auch geschaut, wo andere Beteiligungen dort sind, auch wie ein BlackRock dort engagiert oder wie Initiativ, die dort im Land sind. Ja, und dann zählst du eins zusammen und dann sagst du einfach, ey, das ist für die eine Wette, ja. Bedeutet übrigens, aber ist kein Versprechen, dass das alles funktioniert. Auch das wissen wir.
Nee, klar. Ist ja eine Wette.
Ja.
Aber das ist ja das, was zum Beispiel eben auch Wolf Lotter immer und auch in der Trafostation gesagt hat, dass die öffentliche Hand einfach das Geld völlig fehl investiert, nämlich in alte Industrie oder eben in Mid-Tech-Industrie oder um eben für 3 Milliarden so ein Chipwerk zu holen, statt in diese Art von Sprunginnovation zu gehen. Gleichzeitig, ich meine, du siehst es ja, wie schwierig es hier ist, sagen wir mal, neue Antriebstechnologie im Verkehr zu akzeptieren, neue Formen der Energiegewinnung zu akzeptieren. Und jetzt anders gefragt, hängt es, und ich komme nochmal zurück auf dieses Thema mit der Regierungsform, hängt das damit zusammen, dass die Dinge halt auch leichter durchsetzen können oder sind die einfach offener im Denken?
Natürlich hängt das damit zusammen. Also zwei Sachen. Hängt das damit zusammen? Natürlich. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir das nicht können? Nein, das bedeutet das natürlich nicht. Aber wenn die Innovationskraft eines Bundeslandes und das Veränderungsvermögen, ich sag mal, an der Vorstellungskraft der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten scheitert, dann haben wir ein Thema.
Ja.
Also wir haben ja auch ein Thema und das zieht sich auch durch Unternehmen durch, dass der Grad, die Radikalität der Veränderung vor allen Dingen an der letzten Instanz, dass die letzte Instanz der Flaschenhals ist. Weil die Radikalität, also bleiben wir mal im Unternehmen, kann sich jeder vorstellen, akkumuliertes Wissen in einer Firma, da gibt es die Unternehmensleitung, die hat das Wissen in dieser Domain, wo die Firma tätig ist. Die Veränderungen oder diese großen Veränderungen, die radikalen, finden außerhalb dieser Domain statt. Das Wissen ist nicht vorhanden. Im Zweifelsfall sagt er einfach, machen wir nicht, interessieren uns nicht. Ist nicht unsere Agenda. Mhm. Und das passiert natürlich auch in den Städten, in den Landkreisen, in den Bundesländern und in Deutschland.
Ja.
Ich will damit gar keinem zu nahe treten. Hat aber damit zu tun, weil die Gegenwart, den Garten der Gegenwart, den wir halt nur mit mittelmäßigen Maschinen bedienen, ja, und wo wir gar nicht die Fitness haben und so viel Zeit raubt, dass wir den Garten der Zukunft gar nicht bestellen können.
Wenn ich mit dir spreche, mit anderen spreche, wenn ich Sachen lese und sehe, wie in anderen Teilen der Welt eben Dinge dann auch gemacht werden, weil sie zumindest möglich scheinen und weil sie sinnvoll scheinen und weil sie notwendig scheinen. Und hier wird eben vieles nicht gemacht.
Da gibt es aber eine Erklärung für.
Und wir fallen halt tatsächlich zurück, also nicht nur Deutschland, sondern Europa. Und hast du, wenn du mit Menschen aus der ganzen Welt sprichst, Ideen gehört, wie wir aus dieser Stagnation im Denken rauskommen?
Sehr gute Frage. Die erste Frage ist aber, wo kommt das her? Was mich ja total, was mich wirklich ja immer wieder nah wach gehalten hat und bewegt hat, war, warum ist das so bei uns? Und dazu mal so zwei, drei Perspektiven. Der Alexander Wieck, ja, Lava oder liebevoll von uns Ali genannt, der sagte mal, also irgendwann im Gespräch, also ist auch so einer meiner, ich sag mal, meiner Brain Yodas, und irgendwann sagt er so zu mir, ey Rafa, wir haben die Diener erfunden. Wir sind die Könige der Standards. Wir haben es geschafft, jedes Produkt so zu spezifizieren, dass es überall auf der Welt gebaut werden konnte. Das ist so tief uns drin. dass dieser Standard und die damit verbundenen Prozesse und die damit verbundenen Strukturen und die damit verbundenen Entscheidungswege, ist aber in meiner Sprache eingehämmert in dem Schädel. Eine Perspektive, wo du denkst, ey klar, Frederik Pferd, der Ex-Google Innovation Chef, der auch jetzt das Buch gerade rausbringt, What's Next is Now, sagte zu mir mal bei einem Mittagessen, ich sage, Fredrik, warum tun wir uns so schwer? Dann sagt er, set as default. So, wir denken in Standards. Und auch hier in diesen Standards ist natürlich für alles das keinen Platz. Und ein junges, ich sag mal, Top-Talent bei Siemens, der im Bereich der Fabrikautomatisierung arbeitet und die Partnerprogramme managt, sagte mal zu mir, Raphael, wenn ich mit deutschen Unternehmern und Unternehmern denke, rede, selbst die, die keine Fabrik haben, die denken alle als Fabrikant. Also dieses System der Fabrik ist auch in mir, Raphael Gillen, so tief konditioniert, obwohl mein Vater keine Fabrik hatte.
Ja.
So, darüber sind wir konditioniert worden. Das ist eine tiefe Prägung von uns. So, und diese Prägung ist auch gleichzeitig unsichtbar, weil wir die gar nicht mehr in Frage stellen. Und jetzt passiert eins, dass wenn du mit Menschen redest darüber, dann referenzieren sie das alles aus diesem Gedankenkorsett, was über feste Denk- und Handlungsmuster, über akkumuliertes Wissen in uns eingenordet ist. Bei mir ist das hier nur aufgebrochen, weil ich so viel gesehen habe. Sonst wäre das vielleicht bei mir auch nicht anders. Und das ist die erste Erkenntnis, die wir haben müssen. Im schlimmsten Fall sprichst du mit einem und der gibt dir zu glauben, so, ja, ich verstehe dich, aber der versteht dich gar nicht. Mhm. Wenn das mal verstanden ist, dann geht alles andere. Und das Zweite ist, ich erlebe Managerinnen und Manager und Experten, die durchtrainiert sind. Ich beschreibe die mal wie so ein durchtrainiertes Rennpferd. Aber was die in dieser jetzigen wirtschaftlichen Situation machen, ist, die setzen die Koppelstangen noch enger.
Ja.
Anstatt sie die Koppeln demontieren und sagen, lauf so weit wie es geht und sag mir, was du gesehen hast, setzen sie die Koppelstangen noch enger. Und die sind sowas von austrainiert. Also ich glaube nicht daran, dass es nicht daran liegt, dass wir nicht trainiert sind. Wir sind austrainiert, aber wir zwängen uns dann in so einen Grit rein.
Was hilft, möglichst viel rumfahren und
ja, absolut,
sehen
total.
Und sprechen.
Ja, und auch, also ich sag mal, das Erste ist, verlasse so oft wie möglich deine eigene Domain. Das ist so wichtig. Du wirst in deiner Domain nichts mehr lernen. Vor allen Dingen bist du in deiner Domain, du hörst schon gar nicht mehr zu. Also angenommen, ich wäre jetzt ein Autobauer, da kommt ein anderer Autobauer. Ja, aber angenommen, ich würde mit dem Autobauer nach John Deere zu zwei Brücken fahren oder ich würde mit dem Autobauer zum Pilatus in die Schweiz fahren, der die Jets baut, oder ich fahre mit diesem Autobauer zu einem Naver in Korea, der ein Betriebssystem für Roboter baut. Da lernst du was.
Ja. Ja,
idealerweise fährst du zu einer Top-Universität, wo du von einem Technikum zum Technikum was anderes siehst. So. Oder auch sehr, sehr ausgesucht Konferenz und Festivals besuchen, die außerhalb deiner Domain sind.
Nochmal zurück nach Saudi-Arabien. Für wie wahrscheinlich habt ihr, kleine Reisegruppe, es erachtet, dass sie das erreichen, was sie vorhaben?
Gibt es natürlich viele Facetten. Ne? Das eine ist die politische Lage. Das andere ist der Kapitalmarkt. Das andere ist, das ist ja ein echtes Experiment. Also ich würde mal so sagen, es gab ja mal ein Projekt, Abu Dhabi Master City, die erste CO2-neutrale Stadt, an den Start gegangen 2010. Heute nicht in der Größe, aber heute, ich glaube, irgendwie so 25-30% sind umgesetzt. Und diese Grundidee dieser Stadt, die funktioniert, ja, ist dann aber nicht skaliert worden. Ich glaube, danach kam die Finanzkrise. Ah ne, das war vor der Finanzkrise. Aber also ist dann nicht weiterverfolgt worden. Also ich glaube, das passiert dann nicht. Ich glaube, es ist jetzt, die nächsten 2 Jahre werden eine kritische Phase sein, weil die müssen jetzt in die Beweiserbringung kommen, dass Sachen sicht- und greifbar werden, damit der externe Kapitalmarkt, also außerhalb des Staatsfonds, sich an dieser Idee beteiligt. Ich glaube, jetzt ist hier für den Schlüsselmoment. Ich sag mal, ich glaube, dass da 70 bis 80% der Sachen werden bestimmt umgesetzt. Ja. Also ich mache mir keine Die wollen ja auch 450 internationale Unternehmen ansiedeln. Also das heißt, die Headquarter in dem Bereich EMEA oder im Bereich Mittleren Osten oder Afrika nach Saudi-Arabien. Da sind sie aktiv dran. Ich glaube, all das, das ist noch viel lösbarer wie die großen Infrastrukturprojekte.
Ja.
Weil mal so einen riesen Flughafen zu bauen, mal so ein riesen Hochgeschwindigkeitsnetz zu bauen, selbst wenn du es fremd vergibst, das ist einfach mal ein Brett.
Ja, wie das mit Bahnbaustellen ist, können wir ja hier in Deutschland sehen.
Ja, aber da haben wir jetzt auch gehört, jetzt, wir haben Telekom-Aktien verkauft. Ich glaube, der Staat für 2,5 oder 3 Milliarden, die bekommt jetzt die Deutsche Bahn. Wir werden sehen, was passiert.
Raphael, wir sind eigentlich durch mit der Zeit. Das heißt, Osaka müssen wir.
Ja, das machen wir doch. Und lass uns doch Japan gesondert machen. Zumal ich ja jetzt mit einer 15-köpfigen japanischen Reisegruppe unterwegs war, in Deutschland und der Schweiz. Und das ist bestimmt ein wunderbarer Referenzpunkt.
Super. Machen wir Japan beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast nach Saudi-Arabien und eine Vorstellung vermittelt hast, was da passiert. Und dass wir vielleicht eine Idee bekommen haben, was wir machen müssen, um nicht komplett hinten runterzufallen. Aber schön fand ich, dass du gesagt hast, wir können das. Wir sind austrainiert und wir hätten es eigentlich drauf. Wir müssten uns bloß irgendwie ein bisschen anders bewegen in der Welt.
Ich sage hier immer diesen Satz, nicht mal den Tellerrand verlassen. Ich sage hier bewusst die Küche verlassen. Der Tellerrand reicht nicht mehr. Ja. So.
Okay.
Weil selbst wenn wir alle radikal sind, sind wir noch ziemlich konform.
Ja. Gut, wir haben heute zumindest mal den Fuß aus der Küche rausgesetzt. Dafür vielen Dank.
Gerne.
Die ganzen Links, die du genannt hast, den Podcast beim Bayerischen Rundfunk und das andere, das setzen wir in die Shownotes. Dann können alle nachlesen und nachhören und weiter recherchieren. Dann erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal und Osaka.
Mach's gut, Adi. Ciao. Tschüss.